Blaue Seite.
Wort.
Wort.
Wortwechsel.
Wechsel.
Wechsel.
Wortwechsel.
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 Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen ins Mikro zu einer neuen Folge von Wortwechsel. Es wird aufgenommen als Podcast, deswegen sage ich herzlich willkommen ins Mikro. Und herzlich willkommen an Finn Ole Heinrich.
Hallo.
Und an Stefanie Toschinski.
Hallo.
Auch schön, dass ihr beide da seid. Ja, und ganz treu im Zeichen der diesjährigen Jugendbuchtage ist auch das Motto dieser Podiumsdiskussion: Verstehen bleiben. Und deswegen lautet meine Eingangsfrage an euch beide, wofür ihr vielleicht ein bisschen weiter ausholen müsst, weil die Frage ist sehr weitläufig gestellt, aber was ist Verstehen bleiben für euch? Also was versteht ihr darunter? Was ist so die Assoziation, die erste vielleicht?
Also die erste. Also erstmal möchte ich mich, wenn ich darf, kurz bedanken für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier in Lübeck bin bei den Bücherpiraten. Das ist richtig schön und ich finde das Thema sehr spannend. Ich habe ein bisschen überlegt, auch was hat es mit mir, mit meinem Schreiben zu tun. Und ich glaube, was mir besonders wichtig ist, wenn ich an Verstehen bleiben denke, ist tatsächlich so dieses, mir meine kindliche Neugier, meine Entdeckerinnenfreude zu bewahren, um das in meine Geschichten einfließen zu lassen, Brücken zu bauen mit meinen Geschichten und wirklich so mit Herz und Verstand mich einzusetzen für unsere Welt, die sich gerade so verändert, so stark verändert und da im Verstehen bleiben sozusagen dran zu bleiben.
Ich habe, glaube ich, als erstes gedacht an so fast das Gegenteil. Also das ist so an Spaltung unserer Gesellschaft und dass sich jeder so in seinen eigenen Bubbles bewegt und nicht mehr so richtig einen Austausch darüber oder der zunehmend schwieriger wird. Und dass das so eine Aufgabe für uns sein wird in der Zukunft, wie wir damit klarkommen und wie wir als Gesellschaft, weil so der auch so Räume verloren gegangen sind. Man könnte ja denken, irgendwie soziale Netzwerke sind sozusagen der Ersatz für den Marktplatz, wo früher irgendwie Diskussionen stattgefunden haben oder so. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie gehaltvoll diskutiert wird und man im Verstehen bleiben irgendwie unterwegs ist, sondern im Gegenteil, dass man sich irgendwie gegeneinander positioniert. So.
Dass da eher der Streit gesucht wird als das gegenseitige Kommunikation.
Ja, also es geht so darum, so ich bin für irgendwas oder gegen irgendwas. Und es geht nicht darum, den anderen zu verstehen, sondern sozusagen eine Flagge zu posten und für irgendwas zu sein. So.
Ich finde, du bist da gerade schon sehr gut drauf eingegangen und hast prima zu meiner nächsten Frage übergeleitet. Warum findet ihr dieses Thema denn gerade in der heutigen Zeit wichtig oder aktuell? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, aber...
Ich habe ja schon gesagt, was ich da... Ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, die da vor uns liegt, dass man irgendwie guckt, was machen wir denn da? Weil das ist ja fürchterlich. Also das merkt man ja auch auf allen Ebenen, also mit Freunden oder... Bekannten Nachbarn, keine Ahnung. Meine Nachbarin hat jetzt einen neuen Fußabtreter vor ihrer Wohnungstür. Da sind Habeck und Baerbock drauf. Und da steht drauf, bitte abtreten. So. Die ist an sich eine nette Frau, die ist immer freundlich, die nimmt auch mal ein Paket für mich an. Aber es ist irgendwie so, ja, weiß ich, ich weiß nicht mal, ob ich wissen will, was sie wirklich denkt. Also da, wo endet da meine eigene Bereitschaft zu verstehen, was ihre Gedanken da so sind. Andererseits ist es, glaube ich, schon auch eine Aufgabe, im Dialog zu bleiben, so miteinander. Und nicht immer sofort so die Barrieren hochzuziehen und zu sagen, ja, blöd.
Du könntest ihr eine neue Fußmatte schenken.
Ey, die war neulich im Urlaub. Ich habe gedacht, das ist die Gelegenheit, die einfach mal abzuräumen und da was anderes hinzulegen. Und ich weiß auch, dass andere Nachbarn das nicht so schön finden.
Ganz unauffällig austauschen, merkt sie vielleicht nicht. Vielleicht ja doch. Vielleicht ja doch. Stefanie, wie ist das bei dir?
Ja, also einmal, klar, also bin ich ganz bei dir. Die Bubbles sind stark. Auch diese, wie soll ich sagen, dieses mehr mit sich selbst zu sprechen, als vielleicht tatsächlich auch mal zuzuhören erstmal. Die Bereitschaft, den anderen irgendwie anzusehen und nicht immer nur so monologisieren. Aber ich habe das tatsächlich mehr auch auf mich als Autorin bezogen. Und dieses, ich bin ja auch ganz viel in Schulen, Bibliotheken unterwegs, die Gespräche mit den Kindern, was die mir erzählen, die Lehrkräfte. Und da spüre ich eigentlich auch eine ganz große Sehnsucht danach, dieses Gespräch weiterzuentwickeln. Und vielleicht auch gerade in der Grundschule, weil die ja noch nicht ganz, also die meisten Kinder noch nicht so viel in den sozialen Medien unterwegs sind. Also ja, viele haben ein Handy, aber es ist doch nochmal anders als an der weiterführenden Schule oder für uns Erwachsene. Und das finde ich dann immer wieder mutmachend, weil ich da merke, so es kann gehen und wir können auch über Texte, über Geschichten bestimmte Fertigkeiten auch üben, wie Empathie. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Stichwort für mich, wenn ich über Verstehen, Bleiben nachdenke. Also deine Nachbarin will ja auch ein Zeichen nach außen ins Treppenhaus senden. Und da ist es vielleicht schon spannend, sie drauf anzusprechen. Also und aber nicht gleich ihr die Matte quasi auf die Nase zu hauen, sondern doch einmal das zu versuchen, ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, das fehlt uns. Genau das fehlt uns.
Ja, aber das, so Meinungen rauszupusten, so daran mangelt es ja nicht, ne? Also so eine Matte in den Flur zu legen und ja, wie gesagt, irgendwie irgendeine Meinung in den Äther zu schießen oder so, das gibt es durchaus genug. Wie ernst gemeint das als Gesprächsangebot ist, so, das ist so ein bisschen die Frage. Und wie viel Bereitschaft da ist, das dann auch irgendwie auszuhalten, wenn man mit so jemandem ins Gespräch versucht zu kommen. So. Weil da ist dann oft auch, also ich habe so das Gefühl, da ist so eine krasse, hat so eine, ich weiß nicht, ich kann das historisch gar nicht einordnen, aber mein Gefühl ist, dass es immer stärker wird, dass man einfach nur noch für oder gegen irgendwas ist. Und dass das auch so, dass man sich dann immer so verstärker für die eigenen Meinungen sucht und ja, ich weiß nicht, ob das früher wirklich anders war, aber ich glaube, vielleicht hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man so, weil man sich immer in diesen Echokammern bewegt und man, keine Ahnung, Gleichgesinnte auf der ganzen Welt theoretisch findet, dass es doch noch ein bisschen anders ist als vor 50 Jahren, wo man sich auch mit den Leuten unterhalten hat oder zusammengesetzt hat an den Tisch in der Stammkneipe, die gleiche Meinung hatten und dann hat man da rumgeblart und vielleicht hat dann da auch mal jemand gesagt, nee, aber man war sich vielleicht so ein bisschen bewusst, dass das sind jetzt so wir 8 Leute hier an dem Tisch und heute hat man vielleicht das Gefühl, ja, nö, da stimmen mir ja alle zu und die anderen hasse ich.
Aber ich finde gerade dieses konkrete Beispiel mit deiner Nachbarin finde ich schon wichtig, weil wir haben ja Menschen in unserer Umgebung, die vielleicht ganz andere Meinungen vertreten, die uns provozieren, die uns ärgern. Und dann ist ja die Frage, versuche ich es wenigstens einmal noch ins Gespräch zu gehen? Also ich engagiere mich in der Erinnerungskultur und habe jetzt gerade so einen Büchertisch bei uns im Rathaus betreut. Und da kommen auch zum Teil Menschen an den Tisch. Also es ging um die Enteignung der jüdischen Bevölkerung in Hamburg vor den Deportationen. Und zwei Menschen sind dann auch gekommen und meinten so, es wäre doch überhaupt nicht nötig und die Ausstellung und was soll denn das jetzt hier schon wieder? Und die Ausstellung findet jährlich statt, immer zu einem anderen Thema im erinnerungspolitischen Kontext. Und ich meine, ich kann dann auch schlecht aufstehen, wenn ich da an diesem Büchertisch sitze und das ist sehr herausfordernd, dann trotzdem zu versuchen, also ich versuche es jedes Mal zumindest irgendwie sachlich und höflich zu reagieren und nochmal auf bestimmte Punkte hinzuweisen und warum es für mich sehr wichtig ist, dass wir diese Punkte aufarbeiten. Und die Geschichte mit der Fußmatte erinnert mich an ein Schild, von dem mir ein Freund erzählt hat, der Zeitzeuge ist. Das hing im Treppenhaus bei seiner Oma zur Zeit, in der Nazi-Zeit. So ein kleines Schild, wie ein Namensschild an der Haustür. Wenn du in dieses Haus trittst ein, soll dein Gruß Heil Hitler sein. Und also das war so. Und da muss ich bei dieser Fußmatte auch direkt dran denken. Das ist halt so ein starkes Statement, also so gerade auch rüberzulaufen. Ich finde, das kann nicht unerwidert bleiben. Daran sind wir schon mal gescheitert. Also irgendwie, wobei ich deiner Nachbarin jetzt nicht gleich unterstellen will, es ist vielleicht komplett so krass, aber unsere Nachbarschaften, die dürfen die nicht aufgeben, finde ich. Auch wenn es anstrengend ist. Also.
Ja, ich glaube, wir sehen hier gerade schon, das ist ein komplexes Thema und es ist super gut, dass ihr schon so viel dazu erzählt. Und das ist allein schon im gesellschaftlichen Kontext, finde ich, echt vielschichtig.
Ja.
Aber dann gibt es ja auch noch den kulturellen Kontext. Und deswegen meine Frage, was bedeutet es für euch besonders im Kontext von Kunst und Literatur? Könnt wieder ausknobeln, wer anfängt. Wem als erstes was einfällt, vielleicht. Beziehungsweise, wenn ihr schreibt, was bedeutet da verstehen bleiben für euch, wenn ihr das in eure Bücher schreibt? Oder du hast vorhin erzählt, wenn du Theaterstücke schreibst, wie schreibst du das da rein?
Schreibst du das da überhaupt rein? Bewusst?
Nein, auf keinen Fall.
Nee, ich auch nicht. Also, weil, wenn du so, also das war auch, wir haben einen schönen Brief bekommen mit der Einladung und da stand das auch so drin irgendwie, dass ich jetzt vielleicht als Autorin erzählen kann, wie ich verstehen bleiben in meine Texte schreibe. Das kann ich nicht sagen. Schreiben ist auch, finde ich, für mich immer ein bisschen wie so abtauchen, wirklich in einen anderen Bewusstseinszustand. Und wenn ich, jetzt sitze ich ja hier auf dem Podium, irgendwie ist da jetzt eine andere Hirnregion angelaufen und da habe ich gar nicht so einen Zugriff drauf direkt. Mhm. Also ich finde, das ist passiert, weil das vielleicht auch Werte sind, die mir wirklich wichtig sind, aber ich setze mich nicht hin und sage, ich will das da reinschreiben oder das ist die Message, das entsteht mehr im Prozess, im Schreiben.
Ja. Meint es bei dir auch, Jan?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eh mit Messages, Botschaften, totale Probleme. Und wir hatten gerade heute Morgen ein Gespräch mit einem Theater. Also meine Frau und ich schreiben viel zusammen. Und wir sollten für die eigentlich ein Stück entwickeln. Und dann haben wir die Zusammenarbeit heute Morgen beendet, weil es so, also super, also es ging darum, Botschaften an Kinder zu übermitteln. Und das war dann so... gibt Leute, die das bestimmt können und gerne machen und die so arbeiten oder so, aber das kann ich gar nicht und das mag ich auch nicht. Mhm. Und dann war irgendwie klar, dass wir wären nicht glücklich miteinander. Ja. Aber ich kann damit schon was anfangen, dass Literatur natürlich einerseits was ist, was erstmal so Denkprozesse, also was erstmal zum Innehalten einlädt, zur Verlangsamung, zur tiefen Auseinandersetzung mit irgendwas. Also ich finde, bei Büchern, ich kenne keine andere Kunstform, die so einem die Möglichkeit gibt, über einen langen Zeitraum in ein komplett fremdes Denken einzutauchen. Mhm. Das ist natürlich auch für uns Autoren und Autorinnen so, wenn wir das, also wir für uns vielleicht sogar noch intensiver, weil wir uns ja also manchmal Jahre einlassen auf ein anderes Denken. Mhm. Und als lesender Mensch ist das ja aber auch so, dass man Wochen oder manchmal Monate lang irgendwie so ein ganz nah dran ist an einem komplett fremden Denken. Und das hat man eigentlich nicht mal in einer Partnerschaft oder in einer Familie oder so, dass man so nah reingucken kann in ein fremdes Denken, wie einem das die Literatur vermitteln kann. Mhm. Und ich schreibe auch häufig aus einer Ich-Perspektive und finde das super spannend. Gerade vor ein paar Tagen in Hamburg in der Schule gesessen und wurde gefragt, ob ich das eigentlich, ob das schlimm für mich war, aus der Perspektive von Yannick, meinem Protagonisten aus dem Buch Räuberhände, zu schreiben, weil der ja so ein Arsch ist. Und fand ich nicht. Also es hat mir Spaß gemacht. Also ich mache das total gerne. Ich schreibe viele Geschichten oder immer mal wieder Geschichten, die wo es echt, wo die Erzähler überhaupt nicht sich gut verhalten oder so. Das sind keine moralisch einwandfreien Erzähler oder Menschen oder so. Und das finde ich total spannend, denen zuzugucken und denen zuzuhören und ihrem Denken zu folgen und so. Und nicht aus Lust an irgendwie, weiß ich nicht, Perversion oder so, sondern weil es mich interessiert, wie unterschiedliches Denken funktioniert. Was macht uns Menschen ja aus und unsere Gesellschaft so.
Ja. Finde ich, hast du sehr schön gesagt. Und es passt einfach, weil ich manchmal denke, Bücher sind das Nächste dran, was wir haben, zu manchmal auch Gedanken lesen oder in die Gedanken einer anderen Person schlüpfen.
Das ist eigentlich so einfach, ne?
Ja.
Also ist so nah und Und es kann Jahrhunderte überdauern und das ist wirklich Wahnsinn. Das ist, manchmal gibt es natürlich so Hindernisse und man kommt nicht jeder Kopf kommt in jeden anderen Kopf so rein, aber es ist schon, das Angebot ist toll.
Wobei, was ich spannend finde, es gibt einen Text 10 Kindern oder und du hast 10 unterschiedliche Arten, das zu lesen und zu verstehen. Also es ist ja auch nicht ein 1:1 wirklich reinschlüpfen, sondern du liest dich ja selbst rein und immer mit und man verschmilzt ja irgendwie im besten Falle mit dem, was man liest und verändert dadurch auch wieder den Text. Was ich auch eine unglaublich spannende Dimension eben auch als Lesende finde.
Ja. Und wenn wir gerade schon von Texten reden, würde ich einfach sagen, wir gehen mal ein bisschen rein in eure Texte. Und die erste Stelle, die wir hören, ist aus Stefanis Funklerwald. Und das liest Anna einmal vor.
Ihr müsst wissen, man hat Kratzer im Funklerwald gesichtet. Kratzer? Entfuhr es Rissa. Lumi fand, dass das Wort gar nicht freundlich klang. Was sind Kratzer? Fragte sie. Kratzer sind Tiere, die nicht in den Funklerwald gehören, erklärte ihre Tante. Sie kommen von weit, weit her, fügte Zottel hinzu, von jenseits des Funklerwaldes. Lumi runzelte die Stirn. Aber wo soll das denn sein? Ist nicht überall Funklerwald? Kette schüttelte den Kopf. Unser Wald ist sehr groß, er hat viele Teile, die ihr Jungtiere noch gar nicht kennt. Aber wie ihr wisst, ist der Jahrtausendwald der älteste und dunkelste Teil von ihnen. Und direkt dahinter beginnt das Reich der Kratzer. Vor Lumis innerem Auge blitzte das Bild des Trolltiers auf und sie schüttelte sich. Das war bestimmt ein Kratzer gewesen. Auch Rissa schnappte nach Luft. Aus weit geöffneten Augen starrte sie Lumi an. Sie öffnete den Mund und wollte wohl etwas fragen, doch da kam Schnauz, ihr Onkel aus den Büschen geschlichen. In seinen Augen lag ein seltsames Flackern. Freunde, habt ihr es schon gehört? Heute Nacht sollen sich Kratzer in unseren Wald geschlichen haben, berichtete er. Ja, der ganze Wald spricht schon davon, knurrte Kette. Weiß man schon, was für Kratzer es sind? Erkundigte sich Zottel. Der Fuchs schüttelte den Kopf. Kein Tier hat sie bisher gesehen, aber die Ringelnatter hat sie heute Nacht am See gewittert. Sie sagt, sie stänken schlimmer als ein Maul voll alter Grünlorchel. Und dass sie wilde, schreckliche Laute von sich geben und größer sind als Wölfe. Größer als Wölfe? Fragte Zottel und blickte besorgt zu Kette, die sich wachsam nach allen Seiten umsah. Hier unten am See? Fragte sie. Haltet die Augen offen, mahnte der Fuchs. Kein Jungtier darf sich allein von seiner Höhle entfernen, bis wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Dankeschön, Anna. Es kamen jetzt ein paar Namen in der Szene vor, die Stefanie bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen erklären kann. Aber im Grunde genommen ist ja der Kern der Szene auch so klar. Es kommen neue Wesen in den Funklerwald und zum Beispiel Lumi kann sich, ja, sie hat ein Tier vorher am Fluss gesehen, aber kann sich trotzdem nicht so viel drunter vorstellen und trotzdem bricht ja Panik aus und alle sind irgendwie aufgeregt und haben Angst. Und das ist eine Stelle, an der man merkt, dass das Verstehenbleiben nicht ganz so gut klappt, weil die Tiere sich ja nicht auf die neuen Besucher einlassen, sondern direkt in Angriffsmodus gehen.
Naja, vor allen Dingen einer. Also Schnauz macht das. Lumi ist natürlich überrascht, weil sie ein Wesen gesehen hat. Sie ist sich am Anfang noch nicht mal sicher, ob es überhaupt ein anderes Tier ist, sie eben gar nicht kennt. Und in dieser Szene, die du gerade vorgelesen hast, wird ja dann aber schon beschrieben, wie sie sein sollen, irgendwie größer als Wölfe und gefährlich. Und all das weiß ja Schnauz aber gar nicht, sondern fängt direkt an, da Lügen zu verbreiten und Ängste zu schüren. Also in Funklerwald geht es um eine geflüchtete Waschbärenfamilie, die neu in diesen Wald kommt und ein neues Zuhause, eine neue Heimat sucht. Und vor allen Dingen Schnauz opponiert, will das auf gar keinen Fall zulassen. Also es ist, ich habe das Buch, hat dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und als ich das schrieb, 2013, 2014, war das Thema Flucht auch für mich schon sehr wichtig. Aber heute, es ist so schrecklich, dass es immer noch und schon wieder viel aktueller ist. Also das schafft mich sehr. Aber Lumi geht eben genau über dieses hinweg, was jetzt Schnauz redet oder auch ihre Tante am Anfang noch, die auch eher besorgt reagiert und macht sich selbst ein Bild. Und die ganze Geschichte, dieses Verstehenbleiben in dem Falle, da geht es halt darum, dass Herkunft oder Zugehörigkeit nicht durch Herkunft entsteht, sondern dadurch, dass wir auch Unterschiede feiern, dass wir Unterschiede als Bereicherung wahrnehmen. Und das erlebt Lumi in dieser Geschichte, in der Lauf sie sich dann auch anfreunden. Und das ist wirklich also eine Geschichte, aus der ich immer noch sehr, sehr gerne vorlese. Und wo auch sehr viele Fragen kommen in den Schulklassen. Wir spielen das dann auch manchmal szenisch und so die Frage, woher nimmt Lumi ihre Empathie, wie konnte das da entstehen, obwohl die Erwachsenen ihr das gar nicht so vorgelebt haben. Aber Lumis Mutter ist gestorben, das ist so das eine. Sie hat schon einen Verlust erlebt in ihrem jungen Lux-Leben. Und für Ruß, der hat halt sein Zuhause verloren. Also da begegnen sie sich im Grunde, dass sie beide schon etwas erlebt haben, was ein bisschen auch vielleicht was geöffnet hat in ihnen.
Ja. Und was dann im Endeffekt ja vielleicht auch dann, nicht vielleicht, sondern zum Verstehenbleiben gehört
in jedem
und dafür
Fall.
Sorgt.
Ja.
Das war jetzt eine Stelle aus Funklerwald, wo das Verstehenbleiben nicht ganz so gut geklappt hat. Noch nicht, aber es gibt auch eine Stelle in Finns Buch Fragezwerg, wo man merkt, dass das nicht alle Figuren so gut hinkriegen, das Verstehenbleiben. Und das liest uns Johanna jetzt einmal vor.
Frags Mutter hat Allergie. Was ist Allergie? Frag weiß es nicht genau. Aber seine Mutter reagiert allergisch, das sagt sie oft. Ich reagiere allergisch. Auf alles, was Spaß macht eigentlich. Hunde, Ausflüge, Schokolade, den Sommer und Himbeeren, auch auf Gäste im Haus und alle Freunde von Frerk, die mit ihm unter seinem Bett schlafen könnten. Ihr graust vor wildem Tier, vor Insekt, Bakterie, vor Keim und Virus und allem, was in Ritzen, unter Rändern, in dunklen Ecken oder Spalten wohnt. Sie trägt Handschuhe, sie hat Sprays, die antibakteriell sind und Keime töten können. Das Haus betritt man durch den Vorraum, den Frags Mutter Quarantäne nennt. Dort lässt man alles, was mit draußen in Berührung gekommen ist, Schuhe, Jacken und Taschen. Quarantäne, findet Frag, klingt eigentlich wie eine Pirateninsel. Eine Insel mit lauter Affen, Palmen und einem rauchenden Vulkan. Mit Lianen, Kolibris und schrecklich giftigen Schlangen. Morgens immer Müsli, damit du groß und stark wirst, sagt Frags Mutter jeden Morgen und mischt verschiedene Körner und schneidet Früchte in so winzig kleine Stücke, dass es fast ein Brei ist. Das hat überhaupt keinen Sinn, findet Frag. Man nimmt dann immer mindestens 10 auf einmal in den Mund, da könnte man sie auch einfach 10-mal so groß lassen. Dann könnte man kauen. Frags Mutter ertränkt die Körner und die Mini-Fruchtwürfelchen in Milch und schiebt Frag die Pampe rüber und lächelt und sagt, damit du groß und stark wirst. Und Frag denkt, na, das hat ja prima geklappt bisher. Er ist der drittschwächste und zweitkleinste in seiner Klasse. Aber vielleicht hat seine Mutter recht. Vielleicht wäre er der allerkleinste und der allerschwächste, wenn er kein Müsli essen würde. Vielleicht, denkt Frag, vielleicht bleibe ich aber auch so klein, weil ich immer so kleines Obst esse. Er nimmt den Löffel und legt los. Frag denkt, dass Löffel eigentlich ein gutes Wort ist, dass man gar nicht verbessern muss. Das kann ruhig so bleiben, wie es ist. Heimlich sammelt Frag in seinem Kopf Lieblingswörter, die schöner sind als die, die er benutzen soll. Seine Lieblingswörter soll er nicht benutzen, seine Mutter sagt. Er sei zu alt für solchen Quatsch.
Ja, das ist ja jetzt eine Stelle aus Frag, wo man merkt, dass Frags Mutter ihren Sohn oder andere Leute vielleicht nicht ganz gut versteht und eben nicht verstehen bleibt, also eben die Erwachsenen-Kind-Perspektive oder das Verhältnis. Warum findest du, oder ist auch eine Frage, auf die ihr gerne beide antworten könnt, so wie immer, warum findet ihr es wichtig, dass auch Erwachsene zum Beispiel das in Kinderbüchern, inhaltlich aber halt auch aus Kinderbüchern, wenn sie vorgelesen werden oder selber gelesen werden, warum findet ihr es wichtig, dass auch Erwachsene aus Kinderbüchern verstehen bleiben lernen?
also ich finde das grundsätzlich total wichtig, dass man nicht als Erwachsener denkt, dass man alles checkt und die Kleinen das alles zu lernen haben. Und das ist was also mein Sohn ist 6 und wir haben gar nicht mal so wenig Konflikte im Moment, weil auch da Grenzen sind, wie weit man irgendwie bereit ist, gerade in das Denken des Gegenübers einzusteigen. Und zwar auf beiden Seiten. Also da nehme ich mich nicht aus, aber ich erlebe das auch bei meinem Sohn, dass der da jetzt gerade, also deswegen ist es relativ wenig interessiert, was ich gerade denke oder was mir wichtig ist. Und umgekehrt aber auch. Ich quatsche den, glaube ich, manchmal tierisch voll, weil ich denke, das ist total wichtig, dass du das verstehst. Und er hat nur gefragt, ob er ein Brot haben kann oder so. Und auch da ist dann natürlich, also so eine Szene kann einem da ja helfen, zu merken, was in unterschiedlichen Köpfen so los ist. Und ich glaube, da kann man, können auch Kinderbücher oft sehr anschaulich irgendwie schöne Möglichkeiten für Gespräche öffnen.
Total. Und ich finde, außerdem sind ja viele Kinderbücher auch Familienbücher. Mhm. Die werden ja vorgelesen und gemeinsam erlebt. Und in vielen Erwachsenen steckt ja vielleicht auch irgendwo noch das Kind. Also das ist ja dann auch bei vielen noch gar nicht ganz weg. Also ich glaube, Erwachsene ziehen aus Kinderbüchern auch oft noch was für sich. Und ja, von daher macht das absolut Sinn.
Ja. Ich hoffe das zumindest auch. Und ich glaube aber schon, dass es so ist. Also dass da ja super viel drin ist, was man mitnehmen kann und wo man sich Gedanken drüber macht und sich vielleicht manche Eltern dachten, okay, vielleicht kann mein Kind morgens auch was anderes essen als Müsli. Ich weiß nicht, wie das bei euch gerade war. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass Erwachsene verstehen bleiben. Aber denkt ihr manchmal, dass Kinder vielleicht manchmal besser verstehen bleiben als andere Menschen?
Ich glaube nicht, dass Kinder per se jetzt besser darin sind, aber ihr Rucksack ist noch nicht so voll. Ich glaube, im Laufe unseres Lebens füllen wir unseren Rucksack mit Erfahrungen und mit Meinungen und das wird immer mehr und mehr und manchmal verfestigen sich die Meinungen zu Vorurteilen und als Kind habe ich erstmal einen kleineren Rucksack, einen leichteren Rucksack und den kann ich vielleicht auch einfach mal in die Ecke kicken und bin dann ganz offen und bin ganz frei für das Verstehen bleiben. Also es fällt, glaube ich, manchen Kindern leichter. Das glaube ich schon. Da können wir was von lernen, in jedem Fall.
Siehst du auch so?
Ja, schön gesagt. Ich habe eben überlegt, habe ich ja in der Antwort davor auch schon gesagt, dass ich das nicht so per se einfach so finde, aber das mit dem Rucksack ist ein schönes Bild. Und es stimmt natürlich. Man hat irgendwie, man trainiert ja die ganze Zeit auch irgendwie seine eigenen Meinungen und Ansichten. Und es ist ja auch was Schönes und Wertvolles, Haltungen zu Dingen zu entwickeln, Positionen zu beziehen, sie auszuprobieren. Und das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu und auch zur Kindheit dazu, dass man das eben übt. Ich erinnere mich zum Beispiel total intensiv daran, also meine Eltern waren geschieden, es ging bei uns immer sehr politisch auch zu und ich bin eigentlich, also ja, habe ich einen großen Teil meiner Kindheit damit verbracht, mir anzuhören, was mein Vater sagt zu einer bestimmten Sache, dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, was mein Vater gesagt hat, dann hat sie gesagt, blablabla, dann bin ich zurück zu meinem Vater gegangen, also immer so, ich habe alle 2 Wochen so, aber habe das dann so geübt, im Kopf dann aufzusagen und dann habe ich das da gesagt und dann habe ich das ausgehalten, wie ich da zerlegt wurde, also so, ne, das ist so ein, das fällt mir jetzt gerade, da habe ich ewig nicht dran gedacht, aber ja genau, man übt das auch so und ja, es gehört zum Großwerden dazu. Aber es hat auch eine besondere Schönheit, dass man da noch, also, dass man da manchmal einfach ohne Rucksack dasteht oder mit sehr leichtem Gepäck. Mhm. Und auch schön, wenn man da vielleicht ganz achtsam Dinge reinlegen kann. Also ich weiß nicht, wie das gelingt, dass man das irgendwie kultiviert. Dass da nicht ständig jemand kommt und den musst du auch noch mitnehmen hier. Mhm. Dein Rucksack stopft einfach. Oder du selber dazu jemand wirst, der sich den Rucksack gerne sehr voll macht. Und ja, da bin ich jetzt wieder bei den Algorithmen und so. Aber
ja, Ja, es ist doch gut, dass man vielleicht eher Dinge, wenn wir bei dem Bild bleiben, ich finde das gerade auch so schön, freiwillig in den Rucksack reintut und sagt, das möchte ich mitnehmen. Das nehme ich mir mit, anstatt dass jemand sagt und kommt und packt das noch ein und das noch drauf und das noch. Ich habe das Gefühl, Kinder sind manchmal einfach wegen dieses Rucksacks, denken gar nicht so viel drüber nach, oh, was könnte die Person jetzt denken und wenn die mich nicht versteht und hier und da, sondern Kinder gehen einfach zu anderen Kindern hin und sagen, wollen wir Freunde sein? Und das andere Kind sagt, ja, und dann ist gut. Und das finde ich manchmal, nicht manchmal, sondern das finde ich eine sehr bewundernswerte Eigenschaft. Und ja, wenn wir gerade bei Freundschaft sind, wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass in Funklerwald dann auch verstanden wird, später. Und es ist jetzt schon ein bisschen weiter in der Geschichte fortgeschritten und Lumi und Ruth haben sich auch schon einmal getroffen, zweimal glaube ich sogar schon. Und jetzt steckt Lumi gerade in einer Felsspalte fest und bekommt unerwartete Hilfe. Und Johanna erzählt uns, Anna erzählt uns einmal, wie das abläuft.
Hey, lauf nicht weg. Lumis Gedanken überschlugen sich. Wollte der Waschbär sie etwa in diesem Lurchloch verrotten lassen? Oder was hatte er sonst vor? Lumi musste nicht lange auf eine Antwort warten, denn schon nach kurzer Zeit hörte sie ein Scharren über sich. Ruth schob einen langen Zweig über den Rand in die Felsspalte. Achtung, rief er, dann ließ er den Zweig fallen. Was machst du da? Fragte Lumi. Warte ab, rief er. Dann schleppte der Waschbär unermüdlich einen Zweig nach dem anderen heran und ließ sie in die Felsspalte fallen, bis der gesamte Boden abgedeckt war. Der Haufen wuchs immer weiter. Schließlich war er so hoch, dass Lumi mit ihren Tatzen bis an die obere Kante reichen konnte. Da brachte Ruth noch einen letzten, besonders stabilen Ast, über den sie hochkletterte. Mit einem Pfotengriff packte er sie und zog sie auf den Felsen neben sich. »Danke, dass du mich aus diesem grässlichen Loch befreit hast«, sagte Lumi und senkte die Stirn vor ihm. »Und dann sind wir jetzt quitt?« »Richtig, los, berühr meine Stirn«, das machen wir im Funklerwald so. So, Luchsmädchen, fragte Ruth und stupste zaghaft mit seiner Stirn gegen Lumis. Lumi erwiderte den Gruß. Genau so, ich heiße übrigens Lumi. Da hob Ruth seine linke Vorderpfote. Unwillkürlich zuckte Lumi zurück. Was machst du da? Fragte sie. Los, drück deine Pfote gegen meine. Das machen wir Waschbären nämlich so. So? Fragte Lumi und drückte zaghaft mit ihrer Pfote gegen seine. Genau so.
Ja, hier sehen wir, es entfaltet sich gerade eine Freundschaft und die beiden verstehen sich und erzählen sich gegenseitig, wie man das dann so macht bei den Waschbären und im Funklerwald. Warum, und das ist auch eine Frage, die ihr euch beide beantworten könnt, warum ist Freundschaft so essentiell fürs Verstehen bleiben? Es ist ein bisschen schwierige Fragen heute, es tut mir leid.
Ja, also Freundschaft ist ja vielleicht nicht der erste Schritt. Also in der Geschichte baut sich das ja auch auf, aber das kennen wir ja auch alle. Freundschaft wächst ja erst mit der Zeit, aber Freundschaft erleichtert es auf alle Fälle, weil ich ja meinem Freund, meiner Freundin, die möchte ich ja verstehen. Also da gibt es irgendwie so eine Bereitschaft, irgendwie vielleicht auch, wenn ich etwas nicht verstanden habe, nochmal nachzufragen oder in jedem Fall erstmal das Positive zu denken. Es gibt so eine Art Vorschuss, einen Vertrauensvorschuss. Das macht das Verstehenbleiben mit Freunden und Freundinnen einfacher. Irgendwas ist das mein Mikro jetzt gerade, was so ein bisschen, ich höre da so ein bisschen so ein kleines Brummen. Aber wie man, also Freundschaft ist ja auch magisch, wie wir da nun genau hinkommen und warum wir mit den einen befreundet sind und befreundet sein wollen und mit den anderen nicht. Ich glaube, dafür gibt es ja auch keine Regel. Das ist eigentlich auch immer wieder, finde ich, wie ein kleines Wunder, wenn mir jemand seine Freundschaft schenkt und die Freundschaft vielleicht dann sogar ganz lange auch hält. Ich habe noch Freunde auch aus der Schulzeit und wir kennen uns wirklich schon seit der Turnstange, als wir Todesrolle geübt haben. Das ist ein Geschenk. Also das sind einfach wunderbare Sachen. Und da verzeiht man dann auch manches, wenn man auch mal nicht verstanden wird oder auch den anderen nicht versteht, weil das so was Kostbares ist mit der Freundschaft.
Siehst du das ähnlich?
Jo.
Ja. Haben wir wieder. Wir haben vorhin gerade noch gesagt, wir wollen versuchen, es kontroverser zu machen, aber wir sind uns einig.
Aber soll ich da jetzt...
Was soll man da diskutieren, ja.
Aber ich kann vielleicht noch, weil ich gerade an meinen lieben Freund Fusti denke, mit dem ich auch seit der Grundschule befreundet bin, der zum Beispiel vor, also zum Glück jetzt nicht mehr, aber der hatte vor, wann fing das an mit der AfD? Da hat der AfD gewählt. So als das... Ich habe den Namen vergessen. Es gab so einen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er zu so einer Wahlkampfveranstaltung von denen gegangen, fand es dann ganz toll und hat dann AfD gewählt. Und das war ein fürchterlicher Schock für mich oder für unsere ganze WG, in der wir damals gar gewohnt haben. Und das war sehr kontrovers und wir sind sowieso ständig nicht einer Meinung. Er ist zum Beispiel ganz, ich bin Atheist, er ist überzeugter Christ und er ist konservativ, ich nicht. Wir haben sehr viele Auseinandersetzungen. Aber stimmt, das ist genau das, was irgendwie dann da, also oft sind Freundschaften ja auch nicht so, weil wir uns auch da Leute suchen, die oder die so in unserer Bubble unterwegs sind, so, ne, mit denen wir viele Gedanken, Ansichten, Haltungen teilen. So. Und gerade die uralten Freundschaften, da kann sich das ja auch also in andere Richtungen entwickeln. Und viele Freundschaften scheitern dann auf dem Weg so auch, weil man dann irgendwie merkt, ja, wir haben uns nicht mehr so viel zu sagen oder wir streiten dauernd oder was weiß ich. Und manchmal, und das finde ich an dieser Freundschaft sehr, sehr kostbar, ist da doch so viel Liebe von beiden Seiten, dass wir uns die Mühe machen, im Verstehen zu bleiben miteinander, dass wir da irgendwie weiterhin, dass uns das wichtig ist, dass der andere uns versteht, auch wenn wir wissen, ja gut, wir können uns vielleicht nicht voneinander überzeugen, aber wir machen uns zumindest die Mühe, das auszuklamüsern und auch zu verstehen, den Gedankenprozess des anderen. So, ja, das ist Arbeit, aber das ist schön und die lohnt sich, finde ich auch.
Ja, total. Es ist ja auch ein Verstehenbleiben, was in Bewegung ist und nicht wir bleiben jetzt stehen und in dieser Situation, also natürlich macht ihr das dann auch, aber es ist ja gerade, wenn ihr über Jahre hinweg befreundet seid, immer konstant, vielleicht auch wieder, dann ist mal eine Diskussion, dann setzt man sich zusammen und sagt, okay, ich sehe das so und du siehst das so und dann ist es, du sagtest schon, ein Aufwand, aber natürlich auch ein Aufwand, der sich lohnt, weil man sich dann auch gegenseitig einfach gut kennt. Ja. Ich schaue auf meinen Zettel. Ach ja. Ich finde es immer...
Entschuldigung, mir fällt noch eins ein. Ich finde, eine Qualität von Freundschaft ist ja auch gerade, dass mir Freundinnen und gute Freunde auch sagen können, also die anderer Meinung sind, die mir auch sagen können, hier liegst du vielleicht falsch oder da hast du da nicht total den blinden Fleck. Und das finde ich auch kostbar. Also gerade wenn wir nicht einer Meinung sind, muss das ja auch nicht nur trennend sein, sondern kann es mich auch wieder weiterbringen.
Und dass man dann auch bereit ist, das zu empfangen. Ne? Also auch vielleicht nicht sofort, das ist ja dann immer, und auch in welcher Verfassung man sich gerade befindet oder so. Aber ich reagiere ganz anders auf eine Kritik von meiner Nachbarin, sagen wir jetzt mal, und meinem Freund aus der Grundschulzeit. Obwohl sie vielleicht inhaltlich das Gleiche sagen. Ich hoffe nicht.
Ja, ich denke schon. Bestimmt. Ich finde, man hört da gerade schon raus, Freundschaft ist ja auch eine tiefe Verbundenheit. Und ich finde es immer bei Texten schwierig zu schreiben, wie schreibt man so eine tiefe Verbundenheit, ohne dass es irgendwie mit dem Zaunfall, die sind Freunde, die kennen sich gut, die sind verbunden. Wie würdet ihr sagen, geht ihr da so ran, wenn ihr eine tiefe oder lange Freundschaft schreiben wollt? Oder vielleicht auch, die muss ja gar nicht tief oder lang sein, aber wenn ihr irgendwie schreibt, jemand fühlt sich von etwas oder jemandem verstanden, wie würdet ihr, weil ich denke mal, ihr schreibt jetzt nicht und sie waren Freunde, das weiß ich, dass ihr das nicht schreibt. Habt ihr da irgendwie ein Rezept?
Also so eine der einfachsten und gleichzeitig schwierigsten Regeln beim Schreiben ist der Show, Don't Tell. Das musst du einfach zeigen. Du musst viele, viele Sachen dir ausdenken und zeigen und nicht behaupten, sondern zeigen. Du musst nicht schreiben, was die Leute denken sollen, sondern es muss sozusagen in ihnen selber entstehen, während sie eine Szene sehen, die du nur beschreibst.
Ja, ein bisschen vielleicht auch das Einfangen, was wir erleben, wenn wir mit Freunden zusammen sind und das in die Geschichte einfließen lassen. Also dass das Gefühl entsteht dann. Also beim Schreiben vielleicht auch, aber vor allen Dingen dann natürlich beim Lesen. Aber das eine Rezept wüsste ich jetzt nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen, ich mache das immer so und so und so, weil es natürlich auch auf die Geschichten ankommt, die man gerade schreibt und auf die Charaktere, die sind ja auch immer unterschiedlich.
Was noch vielleicht, also ich gebe gerade viele Workshops, deshalb bin ich da gerade ein bisschen drin in dem Thema und ich habe neulich ganz viel über Entscheidungen geredet in so einer Schule, weil es ist ja oft so, dass, also man kann immer viel behaupten in Texten und so, aber eigentlich ist es oft so, wenn eine Figur unter Druck irgendwie eine Entscheidung trifft, dann siehst du, wer sie wirklich ist. Und zum Beispiel, wenn man jetzt über Freundschaft redet, ne, oder über Loyalität oder so, dann sind das so klassische Entscheidungssituationen. Du musst deine Figuren irgendwie in ein Szenario bringen, wo irgendwas auf dem Spiel steht, wo die unter Druck sind. Und die können vorher reden über, dass sie die tollsten Freunde und die loyalsten Menschen der Welt sind und so. Ja, wie sie sich dann entscheiden in der konkreten Situation, zeigt dann, wie sie wirklich gestrickt sind. So. Also das ist jetzt die Schreibtheorie sozusagen, so ein bisschen Drehbuchtheorie. Aber genau.
Ja, aber doch schon. Ich glaube, das kommt ziemlich oft zum Tragen. So ein bisschen haben wir es ja auch in der Szene gerade gesehen, wenn jemand in der Felsspalte feststeckt, hilfst du ihm raus? Oder rennst du weg und sagst, nö, also, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil in der Szene für Ruth ganz viel auf dem Spiel steht, weil die haben sich ja versteckt und eigentlich darf niemand wissen, dass sie überhaupt noch im Wald sind. Mhm. Also, das ist schon, also er offenbart da sein mutiges Ich.
Ja, durch solche Szenen sieht man das dann zum Beispiel. Und wir haben ja gerade schon gesagt, man fühlt sich verstanden, das Thema. Es ist ja sowieso die ganze Zeit. Aber was ist denn, wenn man sich vielleicht nicht unbedingt immer nur von Menschen verstanden fühlt, sondern vielleicht auch denkt, ach, ich hätte gerne einen Hund. Johanna, wie ist das?
Frerk will einen Hund. Und zwar am liebsten einen riesengroßen. Bernardiner, Bobtail, Bernersennhund. Am größten und am allertollsten wäre ein irischer Wolfshund. Ein Hund so groß wie eine junge Kuh. Mit einem Fell lang und zottelig wie von einem Büffel aus Amerika, in dem man sich festkrallen und das einen wärmen kann. So ein Hund kann Leben retten, Menschen aus Lawinen holen, Einbrecher verjagen, Gefahren wittern und geheime Spuren schnüffeln. Auf seinem Rücken kann man durch die Nächte reiten, vielleicht bis in die Mongolei, nach Ecuador und auf die höchsten Berge der Welt. Er kann über Bäche springen, durch Flüsse schwimmen, so ein Hund kann sicher Fische fangen. So ein Hund würde nicht Stöckchen holen, sondern Bäume fällen. Nicht Männchen machen, sondern über Befehle lachen. So ein Hund hat Pfoten wie ein Löwe und große, dunkle Augen, tief wie ein Tunnel durch die Berge. Und diese Augen, sie würden zu jeder Zeit Frerk angucken. Denn dieser Hund und Frerk, sie wären Freunde. Richtige und echte Freunde. Und wenn Frerk dem Hund nur zunickte oder zwei, drei kleine geheime Worte in das Hundeohr flüsterte, würde der Hund ihn sofort verstehen. Ihn und nur ihn, denn der Hund hörte nur, wenn auf wen er hören will. Und das wäre nun mal Frerk. Sie würden eine Sprache sprechen.
Ja, hier sehen wir auch eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zu einem Hund, der ja noch nicht da ist, aber nachdem sich Frerk ja so wahrscheinlich auch nie da
auch
sein wird.
Auch ein Vertrauensvorschuss, ne?
Ja. Ja, mit der Mutter bestimmt. Aber ja, nachdem sich Frerk ja auch so verzweifelt sehnt und von dem er sich eigentlich jetzt schon ein bisschen verstanden fühlt, ja, später muss ich vielleicht auch schon spoilern, es tut mir leid, findet Frerk dann ja ein Ei und aus dem Ei schlüpft wieder seine Hoffnung leider kein Hund, sondern Zwerge. Und die verstehen Frerk dann später auch, würde ich sagen. Und ja, und.
Er sie aber nicht.
Ja, das ist. Ja, das stimmt. Sie sprechen nämlich eine andere Sprache. Aber trotzdem helfen sie ihm vielleicht, sich selber ein bisschen besser zu verstehen. Und das zeigt so ein bisschen, man muss sich nicht immer nur von anderen Menschen verstanden fühlen, sondern vielleicht auch manchmal von Tieren oder von Dingen, zum Beispiel von Büchern, das hatten wir vorhin, von Musik. Von wem oder was fühlt ihr euch denn verstanden?
Von meinem Hund.
Ja, gutes Beispiel, dann passt das doch.
Von meinem Hund. Nein, ich finde es sehr faszinierend, wie wir mit Tieren kommunizieren, weil das ja eben alles nonverbal ist, immer ohne Sprache. Und trotzdem habe ich das Gefühl, da ist ein Verstehen bleiben von beiden Seiten. Also ich finde, du hast das wunderbar beschrieben mit dem Hund, was ein Hund sein kann. Habt ihr einen Hund?
Ja, wir wohnen ja jetzt in Berlin. Das ist,
ja, ich wohne in Hamburg.
Ja, okay, und wir haben eine kleine Wohnung. Ich weiß nicht, also ich kann mir das im Moment nicht vorstellen. Ich finde es in der, ich bin ja, also wie gesagt, meine Eltern geschieden, aber mein Vater hat einen kleinen Bauernhof. Und dann habe ich auch noch in einer Kleinstadt gewohnt und ich hatte immer, also meine ganze Kindheit lang eigentlich viele Tiere und auch manchmal mehrere Hunde gleichzeitig und so. Aber im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Und
aber du kennst das ja nicht.
Ich kenne Hunde.
Ja. Ja, das merkt man.
Ich musste auf jeden Fall daran denken, um nochmal auch auf den Rucksack zu sprechen zu kommen, dass meiner jetzt so auch ganz schön voll ist schon, muss ich feststellen. Als ich so vielleicht zwischen 16 und 25 war oder so, hatte ich eine ganz intensive Phase, also oder habe mich sehr intensiv verstanden gefühlt manchmal von Literatur und von Musik. Mhm. Anders als das heute so ist. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als du anfingst, die Frage zu stellen, dass ich so plötzlich dachte, ja klar, also es gab so Bücher, die ich gelesen habe, wo ich dachte, das habe ich ja alles so gedacht, ich kann es nur nicht so cool sagen. Und ich habe mit Gänsehaut am Fenster gestanden, rausgeguckt und dabei irgendwie Musik gehört und gedacht, ja, 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 das ist genau. Und das ist schade, dass jetzt mein Rucksack so voll ist, dass ich das gar nicht mehr so, dass diese Erlebnisse habe ich gar nicht mehr so. Also natürlich lese ich und finde manches gut und manches nicht oder so, aber es ist nicht mehr so, in der Intensität habe ich das manches lange nicht gehabt.
Vielleicht mal wieder,
ja, wer weiß. Du, ich gebe alles.
Ja, ich glaube, das kann schon funktionieren. Das meinte ich vorhin auch mit dieser Entdeckerin-Freude, dieses wirklich zu üben, den Rucksack abzusetzen. Und irgendwie, also es klappt ja auch nicht immer, aber ich versuche das auf alle Fälle. Und ich habe jetzt gerade was von Christa Wolf gelesen. Ja,
das und, war zum Beispiel eine von denen.
Ja, und da habe ich jetzt gerade den Gänsehautmoment wieder gehabt. Also es funktioniert. Vielleicht nicht so oft, wie in der ganz intensiven Phase zwischen 16 und 21.
Man ist in der Phase, glaube ich, auch einfach sehr empfänglich,
ja,
irgendwie für so.
Klar,
ja,
aber...
Ich fand, das hat man auch ein bisschen...
Wie alt bist du?
Oh, das kam jetzt... 18. Das heißt, ich musste mich gerade zurückhalten, mit deinem Ja mit einzustimmen. Ich saß auch da und habe genickt wie ein Wackeldackel. Aber wir hatten auch gestern die Preisverleihung von unserem Schreibwettbewerb und da haben auch Texte gewonnen, wo wir als Jury auch alle da saßen und gesagt haben, ja, das geht uns gerade genauso. Und es ist einfach sehr schön, wenn man sich verstanden fühlt und eben auch dieses, jemand anders hat perfekt in Worte gefasst, was ich nicht greifen konnte. Und das macht es, finde ich, auch besonders und ist nochmal ein anderes Verstehen bleiben, als wenn man von einem anderen Menschen verstanden wird. Das ist eine andere Bindung. Aber wenn man ein Buch liest, wo man sagt, da finde ich mich drin, oder Musik, wo man denkt, ja, das ist es, finde ich, ist es nochmal komplett was anderes. Weiß ich nicht, wie es euch damit geht. Wahrscheinlich, hoffentlich ähnlich.
Ja. Ja, finde ich beides natürlich. Also möchte ich nicht vergleichen oder gegeneinander ausspielen oder so, ne?
Kann man, glaube ich, auch gar nicht, weil es so unterschiedlich ist und ja auch mittlerweile so vielfältig. Also ich mit meiner Popmusik, ich fühle mich davon verstanden, wenn meine besten Freunde sagen, sie fühlen sich von Death Metal verstanden, dann ist das so. Dann freue ich mich für sie. Und es ist schön, dass es so vielfältig ist. Ja, ich habe hier vielleicht noch 1-2 Fragen, aber ich dachte vielleicht, wenn es im Publikum schon Fragen gibt, könntet ihr die gerne stellen. Ja, da gibt es schon eine.
Du kannst, glaube ich, einfach in den Raum. Ich würde die nochmal wiederholen, aber du kannst.
Okay. Denkt ihr, man könnte was aus dem Rucksack auch nach einer gewissen Zeit wieder rauspacken, um irgendwie, wenn nach einer Instanz man versteht, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr oder das will ich jetzt nicht mehr mit mir rumtragen müssen, Denkt ihr, das wäre möglich oder ist möglich?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, manchmal ist die Schwierigkeit, dass wenn schon viel im Rucksack ist, dann ist es vielleicht ganz tief unten begraben und du weißt schon gar nicht mehr, dass du es dabei hast. Aber du trägst es mit. Und darum ist es dann manchmal gut, wirklich ganz bewusst reinzuschauen, ein bisschen tiefer zu graben und sich dann auch zu verabschieden von manchem. Aber in jedem Fall, man kann da immer wieder Luft schaffen und dann etwas unbeschwerter weiter wandern, würde ich schon sagen, das geht.
Ich bin ja heute der Typ mit den für die lebensnahen Beispiele aus dem Treppenhaus. Vor 2 Tagen habe ich weiß auch nicht warum, im Badezimmer gesessen und meinen Rucksack, diesen, einfach mal so ausgeleert. Und es war erstaunlich, was da alles so rauskam. Also auch so ganz viel alte so Zwiebelschale. Die habe ich, weiß ich nicht, wie lange mit mir rumgetragen, weil ich irgendwann mal, weiß ich nicht, einen Pfund Zwiebeln da reingeworfen habe und ja, dann halt nicht sauber gemacht. So. Ja, deshalb ist es, glaube ich, gut, da manchmal Inventur zu machen. Und das sollte man wahrscheinlich wirklich auch mit sich selber machen. Und da helfen dann wiederum Freundschaften, glaube ich, dass man das so ein bisschen bewusster macht. Auch sowas wie Therapie oder so ist ab einem gewissen Lebensalter vielleicht angebracht, um da mal zu gucken, was ist da eigentlich so los, warum mache ich da so Sachen. Ich habe angefangen zu meditieren, das ist zum Beispiel auch sehr hilfreich beim, also so das, was du eben angesprochen hast, so bewusst den Rucksack mal in die Ecke zu stellen und so ein bisschen, ja, das auch, dass die Aufmerksamkeit, das eigene Staunenvermögen so ein bisschen zu trainieren und so. Gibt es schon Techniken und auf jeden Fall viele Möglichkeiten, das zu tun. Das ist mit Arbeit verbunden, glaube ich.
Ja, es gibt so Saugnäpfe, ne, im Rucksack. Es gibt so Sachen, die saugen sich so richtig fest. Die wollen da nicht raus.
Ja, oder so ein alter Schokoriegel, der sich ja, dann da an der Wand, da geht es so ein bisschen auf und dann hat er schon mal an der Heizung gestanden und dann ist er so, muss schon richtig dann auch einen Lappen holen und wischen und so. Ja. Auf jeden Fall.
Ich mag dieses Bild sehr gerne, was hier erschaffen wird. Es wird immer bildlicher, ich finde das toll. Aber es stimmt, es passt schon gut. Gibt es noch mehr Fragen? Gerade oder seid ihr gerade ganz gut dabei?
Oder Beispiele aus eurem Leben.
Ja, die Idee ist auch gut. Wo ihr sagt, da habe ich den Rucksack abgesetzt. Oder wo ihr denkt, da könnte mal jemand den Rucksack absetzen. Immer raus, keine Scheu. Ich hätte auch noch eine Frage, aber vielleicht sind eure Fragen besser. Die Frage war jetzt gerade schon sehr gut. Ich weiß nicht. Ja, dann ein Follow-up, bitte.
Woher nehmt ihr eure Inspiration? Also kommt das so aus dem Nichts, wenn ihr eure Geschichten und Bücher schreibt? Oder kommt das irgendwie von Worten, die ihr seht oder Bilder, die ihr seht? Oder woher kommen so die Inspirationen?
Willst du anfangen?
Das ist für mich schon auch ein Beruf inzwischen und ich mache das jetzt seit ungefähr 25 Jahren oder so, dass ich so mehr oder weniger jeden Tag vor Geschichten sitze. Deshalb ist da jetzt nicht so, dass ich da so lange suchen muss nach Inspiration oder so, dass ich auf der Suche bin nach der Muse. Sondern es ist eher so, ich setze mich an den Schreibtisch und da bin ich auch sehr viel pragmatischer geworden, seit ich ein kleines Kind habe, weil einfach so viel weniger Zeit zur Verfügung steht. Also früher konnte ich immer, dann habe ich mich hingesetzt, habe ich gesagt, ich fühle mich gerade nicht so, mache ich mir noch einen Kaffee oder gehe ich noch mal eine Runde spazieren und jetzt ist so, ja okay, 2 Stunden Zeit, zack, ich muss morgen die Fassung abgeben, so muss einfach funktionieren. Und ich glaube, mein Gehirn ist inzwischen auch einfach sehr darauf trainiert, so Ideen auszuspucken. Und dann gibt es verschiedene Arbeitsphasen, welche in denen man einfach erstmal so schreibt, was so rauskommt und hoffentlich kommt es irgendwie ins Fließen. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Manchmal hast du schlecht geschlafen und dann ist nicht so gut oder so. Und dann gibt es Phasen, wo du das eigene Schreiben nochmal kritisch dir anguckst und versuchst, es zu verbessern und so. Und ich habe, wie gesagt, das Glück, dass ich mit einer mit meiner Frau zusammen, also die ist auch Schriftstellerin und manchmal schreiben wir zusammen, manchmal schreiben wir auch getrennt, aber immer sind wir sehr eng im Kontakt miteinander und da ist eigentlich das Größte, also wenn wirklich nichts mehr geht, wenn ich so total auf dem Schlauch stehe, dann gehen wir spazieren und reden, und dann kann ich einfach erzählen und alleine schon, weil ich ihr gefallen will, macht mein Gehirn bessere Ideen, so, als wenn ich da alleine rumsitze. Das hilft enorm. Also kann ich euch, ich habe eben hier erfahren, dass ihr ja auch hier schreibt, ich kann das unglaublich empfehlen, einfach, oder sage ich auch immer in den Workshops allen so, oder ich habe da auch immer, bringe immer so Aufgaben mit, wo ich die dann zwinge, sie müssen so Viertelstunde lang zusammen spazieren gehen, ob sie sich kennen oder nicht, und sich was erzählen, sollen es aufnehmen und dann transkribieren. Und dann sitzt du schon nicht mehr vorm leeren Blatt. Mhm. So, also mit Inspiration bin ich da sehr pragmatisch geworden.
Also bei mir ist es so, dass ich, also geht mir auch so, für mich ist es ja auch mein Beruf, das heißt, ich kann auch nicht immer mich fragen, ja, habe ich jetzt gerade Lust oder so, aber ich, glücklicherweise habe ich meistens Lust, aber ich glaube, da fließt ganz viel ein, auch aus Büchern, die du liest, die, also alles, was ich schon mal gelesen habe, es ist ja ein riesiger Fundus, der auch unbewusst da ist. Die Musik, die wir hören, aus meinem eigenen Leben wandert da auch ganz viel rein, jetzt nicht eins zu eins, aber es gibt schon immer Eigenschaften oder Figuren, Menschen zum Beispiel, es gab einen Lehrer meiner Töchter an der Grundschule, den ich absolut großartig fand und wirklich immer dachte, der ist besonders so in seiner Art. Und jetzt habe ich ja eine Geschichte geschrieben über einen Lehrer, der Magie erbt. So, und das ist schon ganz klar angeknüpft an den Menschen, den ich auch kenne. Also das, da fließen Sachen zusammen. Und ich glaube,
weißt du das?
Ja. Und ich glaube, dass Fantasie und Inspiration auch ein bisschen wie ein Muskel ist, den du trainierst. Und wenn du da jeden Tag dran bist und schreibst und dir auch gestattest, dass es auch einfach mal nicht so gut ist. Das macht nichts, weil das ist ja alles Material, mit dem wir dann weiterarbeiten können.
Da sehen wir mal, wie viel Einfluss eigentlich auch Menschen, die so in unserem Leben sind, sowohl als beratungsmäßig, als auch einfach als Inspiration, da ist es auch Inspiration, aber zum Schreiben beitragen können. Gibt es noch mehr Fragen, die vielleicht auch so ein bisschen zum Schriftstelleralltag sind? Wenn ihr gerade wunschlos glücklich seid, dann ist das auch voll okay. Dann ist das gut. Dann würde ich vielleicht noch eine Frage stellen, die ist aber auch wieder so, das ist meine Marotte heute Abend, ein bisschen sehr weit gefasst. Aber warum ist es so wichtig, das hatten wir vorhin schon ein bisschen angerissen, dass Literatur versteht und dass es deswegen zum Beispiel Literaturfestivals gibt und Lesungen etc.?
Dass Literatur versteht?
Mhm. Also, dass Literatur verstanden wird oder Literatur verstehen ermöglicht?
Ja, letzteres.
Genau. Okay, also so Brücken baut quasi.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist so wichtig, weil, also einmal finde ich es wichtig, dass in Literatur alles, eigentlich alles erlaubt sein muss. Das, weil sonst ist es ja im Leben und in der Gesellschaft gibt es ja viele Grenzen mit gutem Grund, aber eigentlich in der Literatur sollten die viel, viel weiter gespannt sein, damit es da den Raum hat. Und ja, wir können da alles ausprobieren. Wenn ich was lese, dann kann ich Dinge erleben, die ich vielleicht in meinem eigenen Leben nicht erleben möchte, aber trotzdem bereichert mich das und verändert mich als Menschen. Ich kann da wachsen und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir diese Bücher auch nutzen, um Brücken zu bauen. Und darum sind wir, glaube ich, als Schreibende auch nie nur Schreibende, sondern eben auch wieder Lesende, weil wir ja auch neugierig sind auf die Vielfalt der Geschichten. Also das wirklich, das ist so ein riesiger Schatz und den haben wir ja auch in Deutschland. Und ich finde das ganz wichtig für mich und meine Arbeit, aber auch mein Leben. Also.
Mhm. Ja, klang bei dir vorhin auch schon an, dass es dir ähnlich geht, auch mit Büchern, die man vielleicht früher gelesen hat und wo man denkt, das versteht mich auch. Ja. Noch was hinzuzufügen oder sagst du, geht klar, nick ich ab, das geht so.
Ja, also vielleicht noch einmal, um den Bogen zum Anfang zu spannen. Ich habe wirklich das Gefühl, so der Marktplatz ist uns als Gesellschaft so ein bisschen abhanden gekommen, schon lange. Und Bücher oder Kunst allgemein sind vielleicht, ist so ein bisschen so ein Rückzugsort, wo komplexe Gedanken Raum finden und wo man in einen Dialog treten kann, auch wenn man gerade keinen Marktplatz zur Verfügung hat mit anderen Menschen, aber man kann. Und man hat, ich habe nach dem Lesen von guter Literatur auch immer irgendwie so ein Bedürfnis, darüber zu reden, ne, mich auszutauschen. Und das sieht man ja auch, dass das heute Leute tun, ob sie sich in Lesezirkeln zusammenschließen oder Du hast mir eben euer Lesezimmer da unten gezeigt. Da werdet ihr auch über Literatur reden oder euch Tipps geben und über Themen reden, die ihr in den Büchern gefunden habt oder warum euch das bewegt hat oder so. Das ist, glaube ich, schon eine Chance und ermöglicht dann eben, dass man im Verstehen bleibt miteinander so.
Das fand ich war schön rund jetzt gerade der Bogen zum Anfang. Es ist ein sehr gutes, vielleicht noch nicht Schlusswort, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn nicht, dann, ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind. Alles im Rahmen, alles gut.
Ich wollte vielleicht einen kleinen Podcast-Tipp hier noch loswerden, weil ich nämlich, ich hatte vor einem, also es ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich alt, der Podcast. Mir hat dann ein Freund empfohlen, ich hatte immer keine Lust, ihn zu hören, weil der Titel so doof ist. Oder also ich fand ihn jedenfalls immer langweilig. Aber dann habe ich ihn vor fast einem Jahr irgendwie gehört und ich musste öfter wieder dran denken. Und jetzt gerade nach deiner Anfrage habe ich wieder dran gedacht. Der heißt 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Das ist ein, glaube ich, vom NDR produzierter Podcast. Ich glaube, es ist ein Hamburger Autor. Vielleicht kennst du ihn sogar. Der hat dann auch ein Buch darüber geschrieben. Und das Format des Podcasts ist, also jetzt finde ich nicht mega, da sind sie so, also er erzählt das einer sehr kritischen Co-Hostin. Aber die Geschichten, die da erzählen, sind echt toll. Also da sind, werden viele, viele ganz tolle Beispiele von, wie Gesellschaft auseinandergedriftet ist und wie sie exemplarisch auch wieder, oder unterschiedliche Modelle, wie sowas auch wieder zusammenwachsen kann oder könnte. Und das hat mich ziemlich bewegt. Also das fand ich wirklich toll, wenn einen das interessiert. Und ich nehme mal an, es interessiert euch, weil ihr seid ja heute hier. Könnt ihr ja mal reinhören. Auf einer längeren Zugfahrt.
Ja, klingt sehr cool. Da ist noch eine Frage.
Ich wollte nur sagen, dass ich dankbar bin dafür, dass ihr da seid und verstehen bleibt zu diesem unfassbar wichtigen Thema, finde ich. Wird mir gerade beim Zuhören klar, wie wichtig. Und also, zu mir hat mal jemand gesagt, merkst du, es rennt dich gerade wieder. Also so dieses, und es ist so, viel zu oft hetzt man durch den Alltag Termine und meine eigenen Kinder erden mich dann ein bisschen, aber ich weiß, dass ich hinterher drüber nachdenken werde und ein bisschen mehr verstehen bleibe, wieder hoffentlich für eine längere Zeit, bevor sich das wieder verliert, aber man kriegt einmal wieder so ein, ja, einmal so ein geerdet mitgegeben. Das fand ich schön. Danke dafür.
Ja, dann, wenn nicht noch weiter Fragen sind oder Anmerkungen, würde ich sagen, war das eigentlich schon ein guter Schlusssatz. Also, dass man vielleicht innehält, nicht nur verstehen bleiben im Sinne von einander verstehen und einander zuhören, sondern innehalten, Pause machen, vielleicht drüber nachdenken, hetze ich gerade oder wo bin ich eigentlich gerade, bin ich bei mir und vielleicht stehen bleiben, vielleicht auch mal mitten auf der Straße, auf dem Bürgersteig, wenn dann nicht Leute in euch hineinrennen und wenn doch, dann ihr bleibt gerade verstehen, das ist okay. Ja, danke, dass ihr beide da wart.
Sehr gerne,
schön für die Einladung.
Ja, danke.